Informationen am Morgen.
Am Mikrofon mit Friedhelm Meurer, schönen guten Morgen. Unsere Themen: Veröden ostdeutsche Städte zur Oberbürgermeisterkonferenz Ost. Ein Interview mit Rolf Karbaum, dem Oberbürgermeister von Görlitz. Uhr 11. In Görlitz hat gestern Abend eine Konferenz der ostdeutschen Oberbürgermeister begonnen. Gemeinsam ist den meisten von ihnen, dass die Kassenlage ihrer Städte äußerst angespannt ist. Eine Arbeitslosenquote von im Schnitt 20% sorgt für hohe Sozialhilfekosten. Die Einnahmen aus Körperschafts- oder Gewerbesteuer sprudeln weniger als im Westen. Und ein Problem bilden auch die enormen Leerstände auf dem Wohnungsmarkt. Ganze Häuser sollen abgerissen werden, weil die Wohnungen vor sich hin rotten und niemand sie mieten will. In Görlitz selbst begrüße ich nun Professor Rolf Karbaum, Oberbürgermeister der Stadt, parteilos. Guten Morgen, Herr Karbaum.
Schönen guten Morgen.
Wo drückt denn der Schuh die ostdeutschen Städte am meisten?
Sie haben im Grunde genommen mit Ihrer Anmoderation den Katalog unserer Sorgen schon fast vollständig genannt. Es sind in der Tat zunächst einmal die Finanzen. Es ist weiterhin natürlich das Problem Arbeitslosigkeit. Sie haben das etwas vorsichtig formuliert, über 20%, das ist richtig. Wir liegen deutlich über 20%, beispielsweise hier in Görlitz gegenwärtig bei 23%. Und Sie haben dieses Problem des Wohnungsleerstandes angesprochen, der natürlich zu tun hat mit dem Weggang von Menschen aus unseren Regionen, insbesondere von jungen Menschen, die entweder keine Ausbildungsstelle oder nach ihrer Ausbildung keine Arbeitsstelle haben. Ein Problem, das uns außerordentlich belastet, weil dadurch auch in gravierender Weise Altersdurchschnitte unserer Städte verschoben werden und Lebensbäume beinahe auf den Kopf gestellt.
Wenn Ihre Bevölkerung in der Stadt immer älter wird, was bringt das mit sich?
Das hat natürlich die Folge, dass im Grunde genommen alles hinausläuft auf reine Konsumtion. Wir brauchen natürlich Produktion, wir brauchen Dienstleistungen, wir brauchen ein quirliges, lebendiges Leben in unseren Städten und nicht nur den einkaufenden Rentner, wenn ich das einfach mal so überspitzt formulieren darf, was sicherlich nicht ganz korrekt ist. Wir haben natürlich ein sehr hohes Angebot inzwischen an entsprechenden altersrelevanten Dienstleistungen, beispielsweise betreutes Wohnen und Ähnliches in ungewöhnlich hoher Konzentration, wie es das wahrscheinlich in keiner westdeutschen Stadt gibt. Das deutet auf diese ungute Entwicklung auch hin.
Was kann denn eine solche Oberbürgermeisterkonferenz Ost, Sie sind der Gastgeber heute, was kann sie bewirken, was kann sie erreichen?
Zunächst einmal kann sie dazu beitragen, dass wir uns über unsere Probleme klar werden, dass wir uns diese Probleme eindeutig nennen, dass wir über diese Probleme reden. Wir sitzen ja im Deutschen Städtetag alle zusammen, haben aber dort, ich sage einmal, eine Art des Klagens, die unangepasst ist. Wir klagen auf unterschiedlichem Niveau. Westdeutsche und, ich sag mal, ostdeutsche Oberbürgermeister.
Also will sagen, die Westdeutschen haben eigentlich weniger Grund zur Klage.
Die haben auch ihre Gründe, das will ich gar nicht vom Tisch wischen, aber die sind für uns mitunter auf einem Niveau, von dem wir nur träumen können. Das ist einfach nicht angepasst. Und deshalb gibt es ja seit fast 10 Jahren, demnächst ist ein Jubiläum, ein 10-jähriges Jubiläum, diese Runde der ostdeutschen Oberbürgermeister, die sich mit der für uns spezifischen Art der Probleme befasst. Und dazu gehören natürlich auch Informationsaustausche, beispielsweise über solche Probleme wie die, wie können wir uns dagegen wehren, dass wir a priori als ostdeutsche Städte immer in die Ecke des Rechtsextremismus und der braunen Brühe gestellt werden. Das ist natürlich ein großes Problem, das grundsätzlich so pauschalierend gegenwärtig gehandelt wird.
Ist dieses Problem auch sozusagen wirtschaftsschädlich? Bleiben Investoren weg?
Das hat natürlich unmittelbare Einflüsse. Natürlich fragt ein Investor, was passiert hier, wovor muss ich mich gegebenenfalls schützen oder wie sicher bin ich? Und das ist ausgesprochen wirtschaftsschädlich und man sollte dieses Problem, glaube ich, in ganz Deutschland vergleichend miteinander betrachten und nicht so einseitig. Dieses Gefühl haben wir sehr stark und wir müssen uns dagegen wehren.
Umgekehrt ist es so, dass im Westen der Eindruck entsteht, wenn etwas passiert in Ostdeutschland, die erste Reaktion ist abwehrend aus Ostdeutschland.
Ja, das ist sicherlich teilweise auch der Fall, aber das ist schon eine Folge dessen, was ich hier anspreche, dieser pauschalierenden Beurteilung.
Und wie wollen Sie sich dagegen wehren, gegen die pauschalen Urteile?
Wir können nur aufklärend wirken. Wir können natürlich diese Dinge nur aus unserer Sicht ansprechen und verdeutlichen, klar machen, dass das nicht ein ostdeutsches, sondern ich meine ganz klar ein gesamtdeutsches Problem ist. Dass teilweise dieses Problem überzogen, und zwar unangemessen überzogen, dargestellt wird. Bei allem Bedauern, das wir bei jedem einzelnen Vorfall empfinden, sollte man nicht generalisierend urteilen.
Was sagen Sie denn zu dem Vorwurf, Herr Karbaum, dass ostdeutsche Städte auf zu großem Fuß leben würden, weil sie zu viel Personal im öffentlichen Dienst hätten?
Das halte ich für eine völlig unangemessene Beurteilung. Ich denke, man sollte hier genauer hinschauen. Man muss sich zunächst mal die Vergleichsgrößen klar machen, die auch historisch bedingt nicht unmittelbar immer übereinstimmen. Man muss also die Basis, die Vergleichsbasis zunächst einmal normieren, um eine solche Aussage treffen zu können. Das ist eine der vielen pauschalierenden Aussagen, mit denen ich nicht leben mag. Wir sind in unseren Verwaltungsstrukturen teilweise effizienter und durchaus weiter als dieser seit Jahrzehnten gewachsene und durchaus schwerfällige Apparat westdeutscher Verwaltung. Das muss man der Vollständigkeit halber auch hinzufügen.
Aber höre ich zutreffend heraus, Sie haben Personal, im Schnitt mehr Personal als im Westen, aber es liegt einfach sozusagen an der Geschichte.
Es liegt an der Geschichte und es liegt an den Vergleichen. Also nehmen Sie nur mal das Problem Kindertagesstätten. Da sind wir ja dabei, das von dem damaligen Angebot der DDR abzubauen auf ein heute übliches Maß. Der entgegengesetzte Vorgang vollzieht sich im Westen, eigentlich der Aufbau von unten nach oben, also sich weiter ausweiten. Und damit ergeben sich schon völlige Schieflagen beim Vergleich solcher Dinge.
Das war Professor Rolf Karbaumer, er ist Oberbürgermeister der Stadt Görlitz. Und da gibt es heute eine Oberbürgermeisterkonferenz Ost. Danke für das Gespräch. Auf Wiederhören, Herr Karbaumer.
Ja, vielen Dank. Wiederhören.
8.20 Uhr ist es, 20 nach 8.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Peter Lang am Mikrofon. Schönen guten Morgen. Die UNESCO hat den heutigen Mittwoch zum Welttag der Poesie erklärt, also sprechen wir nachher mal über Poesie, und zwar mit dem Schriftsteller, Dichter und Büchnerpreisträger Peter Rühmkopf. Wenn Sie heute auf vielen Kanälen plötzlich und unerwartet Gedichte hören, dann sollte Sie das nicht wundern. Heute ist der zweite Welttag der Poesie, ausgerufen von der UNESCO, der Kulturorganisation der UNO. Poesie in den Zeiten von BSE, Maul- und Klauenseuche, neuer Balkankrise, passt das zusammen? Was an unserem Alltag ist noch poetisch und gibt es so etwas wie einen Gebrauchswert der Poesie im Alltag? Darüber wollen wir mit jemandem sprechen, der von Berufswegen mit Dichtung zu tun hat. Ich begrüße am Telefon den Dichter, Autor und Büchnerpreisträger Peter Rühmkopf. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Herr Rühmkopf, wenn die UNO solche Tage auslobt, dann ist das immer ein ziemlich sicheres Indiz, dass es um den Gegenstand, der da hochgelobt wird, nicht zum Besten bestellt ist.
Nee, dass er am Absterben ist.
Ist die Poesie notleidend am Absterben?
Naja, weshalb ruft man sonst den Tag des Baumes auf, ja? Auch weil es ein Waldsterben gibt und die Poesie ist schon ein bisschen so allgemein in eine kulturell ökologische Nische gerückt. Das glaube ich schon.
Halten Sie denn so einen Tag für sinnvoll?
Ja, ich bin ganz überrascht, dass es diesen Tag überhaupt gibt und ich hoffe, dass das Interesse diesen Tag überdauert.
Was antworten Sie denn heute einem jungen Menschen, wenn der fragt, was bringt mir ein Gedicht, wozu soll ich das lernen?
Ja, es ist so ähnlich, dass die Frage können Sie genauso gut bei der Musik stellen, was bringt mir die Musik und was habe ich davon? Was bringt mir ein schön gemaltes, komponiertes Bild und was kann ich daraus für mich herauslesen, nicht? Das gilt für die Künste ganz allgemein und so insofern auch für die Poesie. Wem es Spaß macht, der soll zu Gedichten greifen. Wer da nicht beeindruckbar ist, der kann ja außen vor bleiben. Eines muss ich sagen. Es ist ein kleiner Zirkel, der auch immer kleiner wird, der sich um die Poesie schart, wie um eine Erweckungsstation, weil sie sich vom Gedicht doch gewisse Botschaften erwartet, die sie sonst in der übrigen Welt nicht erfährt.
Nun steht ja die deutsche Dichtung besonders immer auf so einem hohen, denkmalhohen Sockel. Hat sich da nach Ihrem Eindruck in den letzten 20 Jahren was geändert?
ich habe immer mich selbst bemüht, sie vom Sockel herunterzuholen und sie auf weltliche Bühnen zu stellen. Sie kennen ja den alten Zusammenhang, der Name Lyrik leitet sich von der Lyra ab. Und insofern bin ich sehr oft mit Musikern aufgetreten und dann sind wir auf öffentliche Podien gestiegen und haben versucht, diese scheinbar monologische Gattung zum Dialog mit dem Publikum zu bringen.
In welcher Situation lesen Sie denn Gedichte privat?
Privat? Aus Genuss, weil ich mich selbst wiederfinden möchte. Gedichte haben etwas Monologisches. Sie haben einen sehr intimen Charakter der Selbstbesprechung und der Selbstbefragung, für die die sonstigen Gattungen nicht zuständig sind. Und es kommt eines hinzu. Gedichte sind die einzige Gattung, die sie sich einprägen können, die sie im Kopf mit sich vortragen können, die sie anderen mitteilen können. Und dieser Geselligkeitsgeist, der breitet sich dann auch aus.
Wenn Sie ein Gedicht verfassen, in welchem Verhältnis steht denn da Ihr Spaß an der Wortakrobatik zu der Absicht, so etwas wie eine Botschaft zu vermitteln?
Die Botschaft heißt einfach, man möchte sich selbst verfassen. Wir heißen ja im Großen und Ganzen Verfasser und wir versuchen uns, ich würde sogar sagen in Stunden der Anfechtung, zusammenzufassen. Wir versuchen uns zu sammeln und wenn es diesen Beruf speziell betrifft, dann versuchen wir uns in Strophen zu fassen und in Zeilen zu sammeln und dann ergibt sich so etwas, dass das völlig zerstreuselte Ich auf einmal wieder Form und Umriss bekommt.
Wie entstehen denn Ihre Gedichte? Fahnden Sie da gezielt nach Eingebungen oder lassen Sie sich da eher vom Zufall tragen?
Naja, die Eingebungen kommen ja da zunächst mal von der unergründlichen Fortuna, aber den Rest muss man selber machen und das muss dann auch so aussehen, als ob es von Fortuna eingegeben ist. Es ist eine Mischung aus Inspiration und experimenteller Arbeit.
Es ist ja bekannt, dass sich Menschen gerade in Not- und Leidenszeiten erinnern an Gedichte, die sie früher mal auswendig gelernt haben. Sind Gedichte hauptsächlich was für schlechte Zeiten?
Gedichte sind nichts für Leute, die auf dem normalen Lebensbahnen ein stromlinienhaftes Fortkommen haben. Gedichte sind etwas für Problemträger. Gedichte sind etwas für Leute, die mit sich nicht im Reinen sind. Gedichte sind etwas für Menschen, die seltsame Widersprüche in sich empfinden und diese gern aufgehoben sehen möchten. Und so etwas ist nur möglich im sinnbildlichen und utopischen Raum des Gedichtes.
Heißt das, dass die Deutschen von ihrer Mentalität her eine besondere Affinität zu Gedichten haben?
Nein, das kann man überhaupt nicht sagen. Man müsste ja sonst die Dichtkunst aller anderen Länder ausschließen. Dieses Bedürfnis, sich gesammelt, auf kleinem Raum gesammelt zu erleben und sich in schwierigen Stunden doch irgendwie, irgendeine Art von Beistand zu erfahren, das kann man nicht auf Deutschland allein beschränken.
Jetzt kann ich Sie natürlich nicht entlassen ohne die Bitte oder die Frage nach Ihrem Lieblingsgedicht.
Die Frage ist eigentlich ein bisschen indezent, weil meine Lieblingsgedichte ein ganzer Kosmos sind aus Gedichten. Aber weil ich im Augenblick gerade mich mit Ringelnatz beschäftigt habe, will ich Ihnen gern was vorlesen, wenn Sie noch die Zeit dafür haben.
Wie nehmen Sie uns?
Die nehmen Sie sich. Das Gedicht heißt Don Quixote und weil es so schön und zugleich so schön unbekannt ist, will ich es Ihnen mal zu Ihrer Erbauung vorlesen. Die Winde ziehen weiter und sind auf einmal wieder da, sind wütend, lau oder heiter, dir wieder nah. Wie jede Wolke, die gelbe, die graue, die rosige wiederkehrt, verändert, doch immer dieselbe. Ist das nicht begrüßenswert? Ein Schutzmann ist keine Tante. Frage die Wolke, frage den Wind, warum Bekannte nicht immer Freunde sind. Es gibt so viel Bekanntes in der Welt. Deshalb hat Cervantes den Don Quixote aufgestellt.
Peter Rümkopf war das, der Schriftsteller und Dichter, zitiert Ringelnatz. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Herr Rümkopf, und auf Wiederhören.
Danke Ihnen herzlich. Wiedersehen.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Am Mikrofon ist Jürgen Liminski. Ich grüße Sie, meine Damen und Herren. Handys gehören längst zum gewohnten Bild auf Spielplätzen und Schulhöfen. Mit der neuen Generation der Mobiltelefone, die auf der CeBIT in Hannover vorgestellt werden, sollen Jugendliche demnächst nicht nur telefonieren und inhaltvolle Sätze per SMS verschicken, sondern auch im Internet surfen und unterwegs online spielen können. M-Entertainment, mobile Unterhaltung heißt das neue Zauberwort. Aber der Spaß kostet Geld, meist solches, das die Jugendlichen nicht haben. Das schafft Konflikte zu Hause oder führt geradewegs in die Schuldenfalle. Schon heute haben viele Jugendliche den Überblick über ihre Handykosten verloren. Britta Demmer hat sich bei Ihnen und Ihren Helfern umgehört.
Das Kram nach Groschen zum Telefonieren ist out. Wenn sich Sebastian mit seinen Freunden verabreden will, zückt er sein Handy. Alle in seiner Klasse besitzen eines. Wer keins hat, steht auf dem Schulhof alleine, denn er kann nicht mitreden, wenn es um die billigsten Tarife geht oder wenn die Internetadressen für die coolsten Klingeltöne ausgetauscht werden. Aber es darf nicht irgendein Mobilfon sein. Markenqualität sollte es schon haben, meint der 15-jährige Realschüler aus Leverkusen.
Es gibt ganz billige Handys, 69-Mark-Handys, sind natürlich nicht so angesehen. Dann sagt einer, ach Gott, guck mal, Nokia ist wie bei den Autos der Porsche. Also das Beste eigentlich. Und das ist halt am meisten angesehen dann.
Vor 4 Monaten hatte Sebastian seine Mutter rumgekriegt und er durfte sich ein Handy kaufen. Seitdem haben die mitleidigen Blicke und der Spott seiner Klassenkameraden endlich ein Ende. Denn jetzt ist auch er immer für jeden erreichbar. Seine Freundin Annika hatte bisher keinen Erfolg, ihre Mutter zu überzeugen.
Ich gehe viel tanzen, ich bin viel unterwegs und ich möchte gerne für meine Freunde und für meine Familie überall erreichbar sein. Und das bin ich ohne Handy nie. Und meine Freunde haben alle ein Handy und wenn ich da als Einzige keins habe, ist das oft schon ziemlich doof.
Dass ein Leben ohne Handy ihre 15-jährige Tochter zum Außenseiter macht, will Lisa, Chefsekretärin bei einer Kölner Versicherung, nicht recht glauben. Und die Notwendigkeit, ständig erreichbar zu sein, sieht sie auch nicht. Nicht einmal für ihren Chef, der sich um viele 100 Angestellte kümmern muss.
Wir sind eigentlich immer ganz gut zurechtgekommen. Sie hatte immer ihre Telefonkarte dabei. Und ich denke nicht, dass sich die Situation wesentlich verbessert. Und insgesamt finde ich die ganze Sache einfach viel zu teuer. Wenn ein Vertrag abgeschlossen werden würde, dann müsste ich natürlich für alles einstehen. Auch wenn Annika ihr Handy mal weitergeben würde oder ihre Freunde würden telefonieren. Das ist ja ein Risiko, was sich gar nicht mehr einschätzen lässt.
Die Prepaid-Karten, die Sebastian als Alternative zum Vertrag ins Feld führt, kommt für sie nicht in Frage. Das sei Geldschneiderei. Natürlich räumt sie ein, habe das Handy auch etwas Gutes. Die Kinder lernen enorm viel über die moderne Kommunikationstechnologie. Sie sei oft baff erstaunt, wie selbstverständlich und geschickt die Jugendlichen mit der neuen Technik umgehen. Sebastian trägt Zeitungen aus, um sein Handy zu finanzieren. 75 Mark investiert er jeden Monat in sein Mobilfon. Das sei aber nicht viel, meint er, verglichen mit den Gebühren, die seine Schulkameraden zahlen.
Aus unserer Klasse ist einer, der gibt dafür meistens so im Monat 150 Mark aus. Ja, ich kenne auch welche, die geben noch mehr aus, also bis zu 250 Mark geben ein paar aus. Ich schreibe meistens SMS, kostet 39 Pfennig ein SMS und wenn ihr so 10, 20 Stück am Tag schreiben, ist nicht billig.
60 Millionen dieser beliebten Kurznachrichten werden täglich in Deutschland verschickt, die meisten von Jugendlichen. Sebastian habe seine Telefonkosten jedoch unter Kontrolle, denn er hat ein Handy mit Prepaid-Karte. Vor überraschend hohen Telefonrechnungen ist er damit zwar gefeit, aber es hält ihn nicht davon ab, sein ganzes Taschengeld zu verquasseln. Dramatischer sieht die Situation bei Jugendlichen aus, die schon volljährig sind und einen Handyvertrag unterschrieben haben, berichtet Sabine Schweinoch von der Schuldnerhilfe Köln.
Wir hatten vor einigen Wochen eine Informationsveranstaltung durchgeführt bei Auszubildenden und einfach mal in die Runde gefragt. Von ungefähr 25 Leuten hatte jeder Einzelne ein Handy. Und die Rechnungen fingen bei 80 Mark an und hörten bei 200 bis 300 Mark auf. Einzelne Jugendliche sagten aber auch dann selber, dass sie auch Rechnungen von 1000 Mark schon mal vorliegen hätten.
Wenn das Taschengeld oder die Ausbildungsvergütung nicht reicht, werden bei Eltern oder Freunden Schulden gemacht. Aber das kann schon der Anfang einer Schuldenfalle sein, warnt Sabine Schweinoch. Denn das Leben auf Pump wird zur Gewohnheit. Wenn die Jugendlichen erstmal volljährig sind und sie Kredite von Banken bekommen, wird neben dem Mobilfon auch der Führerschein, das Auto oder der Urlaub finanziert. Viele verlieren dann völlig den Überblick über ihre Finanzen, erklärt die Schuldnerberaterin.
Relativ oft kommen Jugendliche aber erst, wenn wirklich gar nichts mehr geht. Und das dauert ein paar Jahre. Das heißt, wenn mit 18 oder 19 Schulden gemacht werden, wird es im Allgemeinen erst nach 3, 4, vielleicht 5 Jahren so schlimm, dass sie wirklich Hilfe brauchen, also unbedingt Hilfe brauchen.
Meist geht es bei diesen Jugendlichen um 10.000 bis 30.000 Mark Schulden. Ein wesentlicher Teil davon wird durch das Mobilfon verursacht. Und das werde weiterhin zunehmen, warnt Stefan Hauser von der Schuldnerberatung der Caritas in Köln. Denn mit der neuen Generation von Handys, die es ermöglicht, im Internet zu surfen und zu chatten, Musik herunterzuladen und Videos anzuschauen, werden auch die Telefonrechnungen steigen. Aber die Hauptursache für viele Handyschulden sieht er darin, dass dem Jugendlichen bei Vertragsunterzeichnung nicht klar ist, welche Ausgaben auf ihn zukommen. Die Mobilfonindustrie wirbt mit Handys, die angeblich nur eine Mark kosten.
Und du gehst hin mit 18, hast einen Personalausweis, legst da die Mark hin und schon hast du einen Vertrag, der mindestens zwischen 400 bis 600, 700 Mark kostet. Und das siehst du am Anfang ja nicht. Ne? Erstmal siehst du eine Mark, die du ausgibst, telefonierst in den ersten ein, zwei Monaten relativ viel und hast sehr schnell Kosten, die sich auf 500 Mark bis 1.500, 2.000 Mark belaufen.
Viele Teenager seien in unserer Konsumgesellschaft völlig überfordert, meint Stefan Hauser. Der verantwortliche Umgang mit Geld und Verträgen, der als selbstverständlich vorausgesetzt wird, muss von vielen erst gelernt werden.
Britta Demmer war das über die Handyschuldenfalle für Jugendliche.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Eine angenehme Mittagsstunde wünscht Werner Löw. Guten Tag. Auf unserem Programm heute ein Schwerpunkt natürlich die gestrigen Wahlen in Wien mit der absoluten Mandatsmehrheit für Bürgermeister Häupels SPÖ, mit den herben Verlusten für die Freiheitlichen und dem großen Stimmenzuwachs für die Grünen. Wie es zu diesem Ergebnis gekommen ist, wer jetzt anders gewählt hat als beim letzten Mal, das sagt nach Wahlen immer eine Wählerstromanalyse und es sagt speziell jetzt in Wien einiges aus, was da politisch passiert ist in den letzten Wochen, wird man vielleicht annehmen können. Die Wählerstromanalyse zusammengestellt von Thomas Kluger.
Die Wiener Sozialdemokraten sind offenbar dabei, ihre ursprünglichen Stammwähler wieder zurückzugewinnen, also die Arbeiter. Vor allem junge Arbeitnehmer haben wieder SPÖ gewählt, sagt Günter Ogris vom Institut Sora.
Die SPÖ hat seit der letzten Nationalratswahl 40.000 freiheitliche Stimmen wieder gewonnen. Sie hat auch etwa 18.000 Stimmen von Grünen und Liberalen zusammengewonnen. Das heißt, der SPÖ ist es gelungen, von beiden politischen Richtungen Stimmen zu attrahieren und damit diesen Erfolg zu landen.
Die FPÖ hat nicht einmal die Hälfte ihrer Wähler von 1999 halten können. Der Großteil ist überhaupt gleich zu Hause geblieben.
Die FPÖ hat also vor allem durch Wahlenthaltung verloren, 58.000 Stimmen durch Wahlenthaltung weniger, aber eben auch 39.000, 40.000 Stimmen an die SPÖ, also in zwei Richtungen. Eine klare Abwanderung der Wähler, einerseits durch Unzufriedenheit und Fernbleiben oder durch direkten Wechsel zur Sozialdemokratie.
Und auch im folgenden Beitrag lassen wir Meinungsforscher zu Wort kommen, nämlich zu den Fragen, zur Frage nach den Motiven für die Entscheidung der Wienerinnen und Wiener gestern am Wahltag.
Die Wiener Wahl wurde von den Pensionisten entscheidend beeinflusst. Für Meinungsforscher wie Sora-Chef Christoph Hofinger hat hier die SPÖ die ausschlaggebenden Prozentpunkte abholen können.
Durch die Bildung der Bundesregierung waren wahrscheinlich viele SPÖ-Pensionisten im letzten Jahr verunsichert, auch durch die EU-Sanktionen. Und es war jetzt bis zum Schluss nicht ganz klar, wird die SPÖ die Pensionisten mobilisieren können. Es ist ja dann im Endeffekt sehr stark gelungen. Letztendlich hat wahrscheinlich die Polarisierung zwischen Jörg Haider und Michael Häupl der SPÖ auch in diesem Segment genutzt.
Zur Erklärung, ein Drittel der Wahlberechtigten war gestern älter als 60 Jahre. Einen weiteren mitentscheidenden Punkt sieht OGM-Chef Wolfgang Bachmeier. Wolfgang Bachmeier sieht Haiders Rolle im Wiener Wahlkampf kritisch.
Wir haben klare Umfragen vor der Wahl, die zeigen, dass die Freiheitlichen etwas besser lagen als am Wahltag selbst. Daher der Schluss liegt nahe, dass Haider mit seinem Eingreifen, seinem Emotionalisieren in der Endphase weniger die eigenen Wähler mobilisiert hat, vielleicht sogar mehr die anderen Wählerschichten und damit das Ziel eigentlich verfehlt hat.
Um es hart zu formulieren, hat der Dr. Haider seiner eigenen Partei geschadet?
Ja, das muss die eigene Partei, das müssen die Freiheitlichen selber diskutieren. Ich glaube, dass Ries Passer und Patrick Pablé in ihrer durchaus gut angelegten Strategie eigentlich ganz schön hineingepfuscht hat.
Rainer Hasi war hat, ist nachgegangen der Frage nach den Motiven für die gestrige Wahlentscheidung in Wien.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Guten Tag, eine angenehme Mittagsstunde wünsche ich. Zum Österreich 1 Mittagsjournal begrüßt Sie Christel Reis. Unsere Beitragsthemen heute. Im Nationalrat begann heute Vormittag die Debatte über das Budget 2002. Das erste Euro-Budget und erstmals soll ein Nulldefizit erreicht werden. In Deutschland haben heute die umstrittenen Castor-Atommülltransporte ihr Ziel, das Zwischenlager Gorleben in Niedersachsen, erreicht. Die Banken erhöhen die Gebühren, das nicht unumstritten, denn durch das Ausmaß der Erhöhungen kommen sie im Jahre der Euro-Einführung auf runde Summen. Der Konsument zahlt offenbar drauf, ohne mehr für seine Mehrkosten zu bekommen. 9:09 Uhr ist es jetzt. Erstmals seit 4 Jahren war wieder ein umstrittener Atommülltransport unterwegs. Unterwegs auf der Reise von der französischen Wiederaufbereitungsanlage La Hague in das deutsche Zwischenlager Gorleben. Und wieder hatten Atomkraftgegner erfolgreich gegen den Atomtransport demonstriert. Sie haben ihr Ziel, nämlich den Transport enorm zu verteuern, erreicht und damit auch Nachdenklichkeit bis Protest zu verursachen. Tausende Sicherheitskräfte waren im Einsatz. Der Transport auf der Schiene war verzögert worden. Heute früh ging die letzte Strecke relativ problemlos über die Bühne, oder besser gesagt über die Straße. Aus Deutschland Birgit Schwarz und Fabio Polli.
Noch gestern ist es den Demonstranten gelungen, den Castor fast 19 Stunden aufzuhalten. Heute brauchte der Transport auf dem als besonders gefährlich angesehenen letzten Teilstück von 20 Kilometern nur knapp 1,5 Stunden. Tausende Polizisten bewachten die riesigen Atommüllbehälter. Ihnen stand heute im Regen und bei eisiger Kälte nur eine Handvoll Demonstranten gegenüber. Ein Polizist?
Das letzte Stück war aus der polizeilichen Sicht sicherlich so, wie wir uns das vorgestellt haben.
Die Straße von der Verladestation Dannenberg nach Gorleben war praktisch hermetisch abgeriegelt. Entlang der Strecke Sperrgitter und zwei Polizeikordons, einer direkt an der Straße, der andere 50 Meter weit weg, um mögliche Blockierer schon frühzeitig abzufangen. Dazu kam, dass der Transport heute sehr zeitig losfuhr und auch alle Zufahrtswege genau kontrolliert wurden. Nach der gestern von der Polizei als Niederlage eingestandenen Blockade heute ein Sieg? Polizeisprecher Achim van Bemmerten.
Ich würde in diesem Zusammenhang nicht von Sieg oder Niederlage sprechen. Ich denke, dass es insgesamt eine sehr friedliche Angelegenheit jetzt zumindest am heutigen Tage gewesen ist.
Können Sie allen Ernstes zweimal im Jahr so einen Aufwand betreiben?
Die Frage stellen Sie an den falschen Adressaten. Also ich bin Polizeibeamter. Diese Frage müssen die Politiker stellen und die müssen Ihnen da die passende Antwort drauf geben. Wir, die Polizei, wir können also nicht sagen, wir machen das nicht oder wir haben keine Zeit oder wir können das personell nicht schaffen.
Können Sie sich eine eigene Meinung leisten zu dieser Frage?
Ich selber stehe der Atomindustrie auch mit sehr gemischten Gefühlen gegenüber und hätte auch Bauchschmerzen, wenn ein so ein Castor-Behälter bei mir in meinem Landkreis stehen würde.
Die größeren Proteste gab es in den vergangenen Tagen, inklusive der langen Blockade. Die Anti-Atom-Bewegung ist sozusagen dem Castor entgegengegangen, statt ihn in Dannenberg zu erwarten. Damit hat sie die 20.000 Polizisten starke Truppe gezwungen, sich über ein größeres Gebiet zu verteilen und ihre Chancen vergrößert. Heute waren die meisten Polizisten an der letzten Straße, da gab es dann kein Durchkommen mehr. 700 Festgenommene, einige Verletzte auf beiden Seiten, einige zerstörte Polizeiautos. Das ist die vorläufige Bilanz des Transportes, dessen Schutz fast eine Dreiviertelmilliarde Schilling gekostet hat. Ob das in den nächsten 10 Jahren noch zweimal pro Jahr durchzuhalten ist, muss die Politik entscheiden. Sie hat von hier aus auch ein deutliches Signal bekommen. Der Widerstand ist auch nach 25 Jahren ungebrochen. Und auch wenn diesmal weniger Demonstranten gekommen sind als beim letzten Transport vor 4 Jahren, das nächste Mal kann alles schon wieder ganz anders sein.
Fabio Polli war das aus Deutschland. Wir bleiben noch beim Thema Atom und kommen aber jetzt nach Tschechien. Die Situation nämlich um das tschechische Atomkraftwerk Temelin, die spitzt sich wieder zu. Ein wesentlicher Teil der österreichischen und auch der tschechischen Atomgegner erklärte heute, die geplante Umweltverträglichkeitsprüfung werde ab sofort boykottiert. Damit drohen neue Protestaktionen und auch Grenzblockaden. Werner Hofer berichtet.
Komödie, Scheinprüfung, Alibi-Handlung. So kommentierten die Atomgegner heute bei einer Pressekonferenz in Linz die Gesamtumweltverträglichkeitsprüfung, kurz UVP, für das AKW Temelin in ihrer derzeit geplanten Form. Diese UVP war von Bundeskanzler Schüssel und dem tschechischen Ministerpräsidenten Miloš Zeman im Dezember vergangenen Jahres in Melk vereinbart worden. Die Atomgegner hatten sich daraufhin bereit erklärt, keine weiteren Grenzblockaden durchzuführen. Seit heute ist die Situation aber eine andere. Die Atomgegner erklärten ihren Ausstieg aus diesem Melka-Abkommen. Denn so wie die UVP jetzt laufen solle, sei sie alles andere als umfassend und ausreichend. Das werde man nicht mittragen, so die Atomgegner. Sie stellten sozusagen ein Ultimatum. Bis Ostern sollten die tschechische Seite, aber auch die österreichische Regierung, ein neues UVP-Konzept vorlegen, das eine seriöse Prüfung garantiere. Geschieht dies nicht, werde man den Druck wieder verstärken, so die Atomgegner. Was im Klartext heißt, neue Protestaktionen und möglicherweise auch wieder Grenzblockaden.
Werner Hofer hat berichtet.
Und hier ein kleiner Überblick über unsere Themen. Was sagt die Wissenschaft über Salzstöcke als Atommülllagerplätze? Hintergrundinformationen um kurz vor acht. Noch sind die Gemüter erhitzt, die Diskussionen längst nicht beendet. Die Castoren, die eigentlich keine sind, sondern HAW-Behälter, das heißt Behälter für Highly Active Waste, hochaktiven Müll, sind in Gorleben angelangt und es werden nicht die letzten sein. Denn der Atomausstieg, der noch nicht einmal richtig begonnen hat, wird sich hinziehen. Mit oder ohne Atomkraft bleibt das Müllproblem jedoch. Wie lösen denn eigentlich unsere Nachbarn die Atommüllentsorgung? Dagmar Röhrlich ist diesen Fragen nachgegangen.
Was von der Stromerzeugung in den Kernkraftwerken bleibt, ist Atommüll. Der soll in Deutschland in tiefen unterirdischen Lagern enden, unter Milliarden Tonnen von Salz. Durch den Salzstock möchte man für alle Zeit ausschließen, dass der strahlende Abfall irgendwann mit der Biosphäre in Berührung kommt. Jürgen Larue, Geologe bei der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit GRS in Köln.
Die Endlagerung in tiefen geologischen Schichten hat zwei Gesetzmäßigkeiten. Einmal sollen solche Formationen günstige mechanische Eigenschaften besitzen. Und als zweites sollen sie günstige Barriereneigenschaften besitzen, das heißt insbesondere eine geringe Wasserdurchlässigkeit.
Grundsätzlich gilt, Salz erfüllt diese Bedingungen. Die viele hundert Meter tief in mächtige Steinsalzlagen verbuddelten Pollux-Stahlbehälter könnte man sich selbst überlassen.
Der Vorteil des Salz liegt darin, dass er so gut wie undurchlässig ist gegen Wasser. Er hat gegenüber der Wärmeproduktion der Abfälle den Vorteil, dass das Salz versucht, die Hohlräume, die vom Menschen aufgefahren worden sind, aufgrund seines Fließvermögens wieder zu schließen und damit das Abfallgebinde bzw. den gesamten Abfall und das Endlager insgesamt fest zu verschließen. Die Nachteile sind für das Salz eigentlich schwer zu definieren. Wenn wir das Salz als solches nehmen, bildet das Salz eigentlich eine undurchlässige Barriere.
Salzstöcke sind recht isolierte Systeme. Offene Klüfte, durch die Wasser in den Stock eindringen könnte, gibt es im Salz selbst nicht. Denn Salz reagiert unter Druck plastisch. Es umströmt alles. Deshalb sind tief im Stockinneren große Laugeneinbrüche ein eher theoretisches Problem.
Das ist eigentlich ein Szenario, das die Langzeitsicherheit definiert hat, um überhaupt eine Ausbreitung von radioaktiven Stoffen aus einem Endlager im Salz bewerten zu können.
Wichtig ist, dass man genug reines Salz hat, dass die Struktur groß genug ist, um die bis 2025 insgesamt 18.000 Tonnen an hochaktivem deutschen Müll aufzunehmen und dass man weit genug weg ist von den Rändern. Bis zum Moratorium verlief die Erkundung von Gorleben positiv. Es gibt dort mitten im Stock die homogenen Steinsalzvorkommen, die man für die Endlagerung sucht. Dass über Gorleben die Elbe fließt, beeindruckt die Geologen zunächst nicht sonderlich. Durch die Auslaugung des Salzes ist dort, wie über jedem Salzstock, ein vor Wasser schützender Gipshut entstanden. In den allerdings zeichnet die Elbe eine tiefe Erosionsrinne. Aber das System scheint im Gleichgewicht zu sein und dann sind Gipshüte stabil, wie die Insel Helgoland beweist. Es gibt sie nur, weil untermeerisch ein Salzstock das Stück Nordseeboden hochdrückt. Jenseits dieser Erkenntnisse ist Gorleben ein Politikum. Und das von Anfang an, denn selbst ausgewählt wurde dieser Stock in den 70er Jahren aus rein politischen Gründen, sozusagen als wirtschaftliche Stützungsmaßnahme für eine Grenzregion am Ende der Welt. Weil international noch andere Konzepte verfolgt werden, wird deren Potenzial auch hierzulande geprüft. In Frankreich etwa sind Tone als Endlager vorgesehen, in Schweden Granit. Solche Endlagerkonzepte hängen von der Geologie der Länder ab.
Es gibt einzelne Länder wie Finnland und Schweden und Kanada, die eigentlich keine andere Möglichkeit haben, wenn sie ein Endlager in tiefen geologischen Schichten bauen wollen, in das Kristallin selber zu gehen.
Der Granit ist eine interessante Alternative zum Salz, aber dieses Gestein hat immer Klüfte und ist damit wasserdurchlässig. Es muss also zusätzliche technische Barrieren geben, um die Welt zu schützen. Wie die insgesamt 8000 Tonnen hochaktiven Atommülls in Schweden untergebracht werden sollen, erklärte Sören Nörby, Direktor des Büros für Nuklearabfall in Stockholm.
This concept with the steel copper canisters, and they are actually put into holes in the floor.
Zum Konzept gehören Stahl-Kupfer-Kanister. In 500 Meter tief in den Granit gegrabenen Stollen sollen sie dann in Löcher eingesetzt werden. Diese Löcher sind vorher mit einem Tonmineral namens Bentonit ausgekleidet worden. Bevor Radioaktivität aus diesem System ausdringen kann, muss der Stahlbehälter versagen, muss der Kupferbehälter versagen, muss der Tonmantel versagen. Und dann muss das Wasser sie forttransportieren. Falls das tatsächlich passiert, dann braucht es trotzdem noch sehr, sehr lange, ehe etwas in die Umwelt kommt. Das ist eine Frage von Jahrtausenden, vielleicht sogar Jahrhunderttausenden.
Für Deutschland gilt Granit inzwischen als kaum geeignet. Anders als in Skandinavien liegen alle Vorkommen in Erdbebenzonen, sprich die Erde ist unruhig und die Granite sind stark zerklüftet. Zudem sind die Vorkommen klein, sie bieten nicht genügend Volumen für die sichere Unterbringung. Genau deshalb sind inzwischen auch die Schweizer wieder vom Kristallin abgerückt. Dort untersucht man jetzt, wie in Belgien, ob sich mächtige Tonschichten tief im Untergrund besser eignen.
Ton hat den Vorteil, Radionuklide an sich zu binden und nicht weiter zu transportieren oder nur verzögert weiter zu transportieren. Er hat aber insbesondere bei Wärmeentwicklung der Abfälle zum Teil den Nachteil, dass er auf die Wärmeentwicklung durch Mineralumkristallisation wirkt. Das heißt also, dass die Mineralien sich verändern können. Der hat natürlich dann eine größere Porenstruktur, in dem dann auch die radioaktiven Stoffe durchdiffundieren können.
Dieses Schrumpfen der Minerale wegen der Wärme kann also langfristig die Sicherheit einschränken. Deshalb muss man hier genau wie im Granit mit künstlichen Barrieren arbeiten. Die Konzepte sind ähnlich. Sie beruhen auch auf Spezialzylindern und auf Tonummantelungen. Auch in Deutschland gibt es in 300 bis 400 Metern Tiefe solch mächtige Tonschichten, und zwar im Norden, dort wo auch das Salz ist. Schweden hofft, bald seinen Standort zu haben, denn eines ist dort anders als hier, so Saida Engström von der schwedischen Entsorgungsgesellschaft für Nuklearabfälle.
Wir haben Befragungen durchgeführt. Glauben Sie, dass die Brennelemente aus schwedischen Nuklearanlagen in Schweden gelagert oder in ein anderes Land transportiert werden sollten? In den Gemeinden, in denen wir Voruntersuchungen durchführen, in Oskarshamn etwa, sind 91% der Meinung, dass dieses Problem national gelöst werden muss. Im Landesdurchschnitt sind es 80%.
Allerdings soll kein ausländischer Abfall angenommen werden. Mülltourismus, damit andere keine Probleme mit ihren Umweltgruppen haben, den möchte man nicht. Und man will seinen Dreck auch nicht an andere geben, etwa an Russland, das westlichen Atomschrott gerne gegen Devisen annehme.
Dagmar Röhrlich war das mit Hintergrundinformationen zum Thema Atommüll.
Deutschlandfunk. Acht Uhr. Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Am Mikrofon ist Jürgen Leminski. Ich grüße Sie, meine Damen und Herren. Die Jugendkriminalität gehört zu den größten Problemen der Innenminister, übrigens nicht nur in Deutschland. Eine der Fragen lautet, wie die jungen Leute in die Gesellschaft wieder integriert werden können, wie sie während des Strafvollzugs den Weg in eine bessere Zukunft angehen könnten. In Thüringen läuft als Antwort ein Pilotprojekt. Stadtgefängnis, Arbeit auf dem Bauernhof heißt es. Christian Werner hat es sich angeschaut.
Im bergigen Grenzland zwischen Thüringen und Hessen liegt Schloss Schönberg. Früher patrouillierten hier DDR-Grenzer mit Kalaschnikow und Schäferhund. Auch heute noch wirkt der Landstrich rau und unwirtlich. Im ehemaligen Gästehaus des Schlosses, genannt Präzeptorei, befindet sich seit 2 Jahren eine Einrichtung für Jugendliche, die schon lange eine ganz andere Grenze überschritten haben. Sie alle sind vorbestraft und wissen nicht mehr, wo es im Leben lang geht. Für den 14-jährigen Andreas und Mark, der vor ein paar Wochen seinen 18. Geburtstag feierte, geben die Toten Hosen ein Lebensgefühl wieder.
Ich habe früher sehr viele Straftaten begangen und ja, das Jugendamt wollte eben nicht, dass ich ins Gefängnis komme, sondern dass ich hier nochmal eine zweite Chance kriege.
Ich habe 5 Delikte gemacht, 3 Autodiebstähle und 2 Einbruchsdiebstähle noch. Und ich habe da schon eine Urhaftvermeidung, danach kam ich wieder im Knast.
Was hinter ihnen liegt, kann man nicht gerade als behütete Kindheit bezeichnen. Heimaufenthalte, schwere Konflikte mit Eltern und Familie, Schulabbruch, teilweise Leben auf der Straße. Bevor sie nach Schönberg kamen, hatten sie fast jeglichen Halt verloren und wussten weder ein noch aus. Jetzt müssen sie entscheiden, auf welcher Seite des Zaunes sie stehen wollen. Denn Gefängnis und Strafe schweben als Damoklesschwert über ihren Köpfen. Alles hängt davon ab, ob sie es schaffen, sich im Leben neu zu orientieren und einen Halt zu finden. Das Haus, in dem sie ihre letzte Chance bekommen, liegt idyllisch unter Tannen und Kiefern. Jeder der Insassen hat in dem herrschaftlich wirkenden Haus ein eigenes Zimmer von ca. 12 Quadratmetern. Hinter dem Haus eine Schafkoppel, wo der Besucher vom hauseigenen Schaf mit lautem Blöken empfangen wird. David, ein schmächtiger 16-Jähriger, hat ein Herz für die Tiere.
So, das hier ist Tiergelände mehr. Wir haben hier eine Ziege, 2 Böcke. Ein Schaf und 5 Hasen und 1 Hängebauschwein. Und 3 Hühner haben wir noch.
Was sich anhört wie Ferien auf dem Bauernhof, ist die Alternative zum Jugendgefängnis bzw. zur Untersuchungshaft. Hier sollen die ehemals kriminellen Jugendlichen lernen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Ein erster Schritt ist, dass sie lernen, sich für etwas verantwortlich zu fühlen. Deswegen hat jeder im Haus bestimmte Aufgaben. Tierfreund David beispielsweise versorgt die 4 Beiner und mistet die Ställe aus. Insgesamt hat Schönberg 12 Plätze für Jungen im Alter zwischen 14 und 21 Jahren. Der engagierte Einrichtungsleiter Ralf Matuschke will sie nicht nur zurück in ein geregeltes Leben holen.
Das Ziel ist eben wirklich für mich und meine Mitarbeiter, die Jugendlichen aus der Passivität der Haft herauszuführen, sich auf ihre Hauptverhandlung vorzubereiten, die Verwerflichkeit ihrer Taten einzusehen. Wir möchten ihnen noch ein Stückwerk wieder Vertrauen zu Erwachsenen geben, Vertrauen zu sich selbst und ihnen das Lächeln zurückgeben.
In der normalen U-Haft bewegt sich alles um den Jugendlichen herum. Jugendämter, Polizeidienststellen und Rechtsanwälte bereiten die Verhandlung vor. Aber der Betroffene selbst verharrt mehr oder weniger untätig in einer Warteschleife. Genau diesen Stillstand wollen Ralf Matuschke und seine 9 Mitstreiter durchbrechen.
Das heißt, sie erleben Ämter, wo es doch sehr kühl zugeht manchmal. Sie erleben, wenn sie in Bewerbungsschreiben sind oder persönliche Vorstellungsgespräche haben, dann auch, wie sie abgelehnt werden und wie sie das dann aushalten. Wir sagen Ihnen schon ganz deutlich, das hier drin ist natürlich eine sehr, sehr geschützte Form.
Ralf Matuschke hat das Alternativkonzept bei vielen Jugendämtern und Gerichten populär gemacht. Wenn das zuständige Jugendamt einverstanden ist und ein richterlicher Beschluss vorliegt, dann kommen die Betroffenen nach Schönberg. Bei ihnen wird vorausgesetzt, dass sie das freiwillig machen und auch die Hausordnung akzeptieren. 6.30 Uhr aufstehen, für die Neuen ist schon das recht schwierig. Nach dem Frühstück wird gearbeitet. Heute bereiten Marc und Andreas das Mittagessen vor. Kartoffelsalat und echte Thüringer Bratwürste, die dem Gast auch gleich stolz angeboten werden. 3 andere Jungs reinigen das Haus und der Rest arbeitet auf Bauernhöfen oder im Forst der Umgebung. Bezahlt werden sie für ihre Arbeit nicht. Immer dabei sind die Sozialpädagogen, die mit den Jungs anders umgehen, als diese es bisher von Erwachsenen gewöhnt waren.
Alle, die hier sind, erwachsenen Personen, die sagen zu uns, ihr habt zwar Scheiße gebaut, aber ihr seid nicht verwerflich, halt ihr. Seid nicht der letzte Dreck. Und das ist der erste Punkt, wo man wieder weiterkommt im Leben. Das gibt einen schönen Schubs.
Über die gemeinsame Arbeit kommt nach und nach ein Vertrauensverhältnis zwischen den Betreuern und ihren Schützlingen zustande. Die Neuankömmlinge müssen auch nicht gleich über ihre Missetaten reden. Dadurch haben sie Zeit, sich einzugewöhnen. Erst wenn sie sich in die geltenden Regeln eingefügt haben, werden sie auf das, was war, angesprochen. Manche kommen auch ganz von alleine. Sozialpädagogin Kerstin geht behutsam mit den Jungen um.
Wir drängen keinen Jugendlichen, sich zu irgendwas zu äußern. Er kommt dann nach und nach, wenn er dann weiß, hier drückt ein Problem, kann ich mit dir darüber reden, unter vier Augen. Die Jugendlichen wissen auch, dass es unter vier Augen bleibt und dass wir dann gemeinsam eine Lösung finden, dass er dann auch wieder, ich sage mal wirklich, Sonne am Himmel sieht.
Trotzdem nimmt niemand ihnen die Verantwortung für ihre Taten ab. Ausreden wie, ich hatte die falschen Freunde, gelten nicht. Jeder muss für sein Handeln gerade stehen. Bei der Arbeit kommt der eine oder andere schon ins Grübeln über das, was er getan hat. Nach einem schweren Unwetter halfen die Jungen auf dem Bauernhof eines alten Ehepaares. Als die alte Frau ihnen dann selbstgebackene Pfannkuchen brachte, wurde sie nur noch Oma genannt. Heimleiter Matuschke packte die Gelegenheit beim Schopf.
Ich habe dann ganz bewusst in zwei Fällen Handtaschenräuber gehabt, die also älteren Damen die Handtasche weggerissen haben, sie dabei auch verletzt haben und so. Und die hatten sich erst geweigert, zu Oma zu gehen. Aber ich habe es dann durchgesetzt, bin mit ihnen runtergefahren und sie haben dann ein ganz anderes Bild einer alten Frau, der sie so wehtan haben, gesehen. Und zwar einer alten Frau, die ihr ganzes Leben lang schwer arbeiten musste, schwer schindern musste. Und dann doch so lieb und so richtig wie eine Oma ist, die sie sich gewünscht haben. Und ich denke, das bewirkt mehr als jedes Gespräch, jede Verurteilung. Die werden also nie wieder einer alten Frau eine Handtasche rauben. Da bin ich mir ganz sicher.
Nachmittags ist bei vielen Schule angesagt. Die meisten von ihnen haben einiges verpasst und müssen versuchen, wenigstens das Wichtigste nachzuholen. Am Abend haben die Jugendlichen dann frei. Da sie keinen Ausgang haben, spielen sie Karten oder Billard und dreimal in der Woche darf auch ferngeschaut werden. Doch Mark weiß, dass er sich von der Glotze nicht einfach nur berieseln lassen soll.
Also diskutiert wird nur bei Themen abends, zum Beispiel Focus TV, wenn da zum Beispiel irgendwas über BSE oder so kommt, wie wir das dann sehen und was wir dazu noch meinen, was geändert werden könnte.
Wie lange sie hier sind, hängt von vielen Faktoren ab. Zum einen vom Termin ihrer Hauptverhandlung und zum anderen, wie sie sich entwickelt haben. Jedoch ist ein Aufenthalt von unter 3 Monaten nicht möglich und länger als 1 Jahr war auch noch niemand hier. Der 14-jährige Andreas, der schon 6 Monate in Schönberg ist, weiß, dass er noch eine Weile bleiben wird. Dagegen hat es Mark geschafft.
Ich war jetzt 3 Monate in der Präzeptorei und habe ich schon Wehmut, dass ich von hier weggehe, weil ich kenne jetzt einige von hier. Und irgendwo hat es mich auch weitergebracht in meinem Leben, weil ich erkannt habe, was ich für Scheiße gebaut habe.
Mark fängt demnächst eine Lehre als Tischler an und will später seinen Meister machen. Diesen Berufswunsch hegte er schon länger. Doch erst die Monate in Schönberg brachten ihn dazu, diesen Weg wirklich einzuschlagen.
Christian Werner über das Pilotprojekt Stadtgefängnis Arbeit auf dem Bauernhof. Es wird 7.59 Uhr, 59, eine Minute vor 8.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Friedbert Meurer am Mikrofon. Schönen guten Morgen. Uhr, unsere Themen. Ungewöhnliche Besucher in Schloss Sommerswalde in Brandenburg. Eine Reportage über das einzige buddhistische Kloster in den 9 Bundesländern. 7.50 Uhr, 10 vor 8. Die Zeiten haben sich gründlich geändert. Wo einst FDJ-Jugendliche zu DDR-Zeiten ausgebildet wurden, nämlich in Schloss Sommerswalde bei Schwante in Brandenburg, da gibt es seit etwa einem Jahr ein Kloster. Die Nonnen und Mönche dort tragen allerdings nicht schwarz, grau und weiß, sondern rot und gelb. Denn hinter den Mauern des Schlosses ist nun ein buddhistisches Kloster untergebracht. Berührungsängste sind den ungewöhnlichen Bewohnern allerdings fremd. Die Buddhisten feiern Weihnachten und Nikolaus, arbeiten mit jugendlichen Straftätern und planen ein Kinderhospiz. Eine Reportage über das Kloster der lächelnden Mönche und Nonnen von Svenja Pelzel.
Children steht in der Küche von Schloss Sommerswalde, brät kiloweise Zwiebeln und singt. Ihre Haare sind fast kahl rasiert, sie trägt ein bordeauxrotes, bodenlanges Kleid, darüber einen dunkelroten Fließpulli. Rot ist die Farbe der Mitmenschlichkeit, sagt sie. Children ist 23 und seit 2,5 Jahren buddhistische Nonne.
Mich hat das Glück, das die Ordinierten ausgestrahlt haben, so diese Zufriedenheit in allen Lebenssituationen, hat mich schon als Kind angezogen. Allerdings kann man nicht als Kind ordinieren hier. Und es gibt auch nicht so viele Buddhisten in Deutschland. Deshalb hat es 18 Jahre gedauert, bis ich wirkliche Buddhisten gefunden habe.
Zuerst zieht Children in das Berliner Zentrum der Buddhisten. Als der Verein im letzten Jahr für 1,5 Millionen Mark Schloss Sommerswalde kauft, geht sie mit in das brandenburgische Dorf Schwante. Zusammen mit drei anderen Nonnen, fünf Mönchen, ihrer Lehrerin, einigen buddhistischen Laien und wechselnden Gästen. Ihr Alltag gleicht in vielem dem einer katholischen Nonne. Children lebt nach festen Regeln und im Zölibat, betet mehrmals am Tag und arbeitet stundenlang im Kloster. Anders jedoch als bei einem christlichen Orden gibt es keine Kirche, die ihren Unterhalt bezahlt, im Gegenteil. Für Miete und Unterricht muss sie monatlich 660 Mark an das Kloster überweisen. Essen kostet extra. Aus diesem Grund geht Schödrin im Dorf putzen.
Ich arbeite selbstständig als Putzhilfe im Moment. Damit kann man auch Leute happy machen, habe ich festgestellt. Das ist schön. Die Leute freuen sich so, wenn es sauber ist. Das ist einfach eine gute Sache auch für mich, um auch im Stolz abzubauen, von dem ich noch einiges habe.
Draußen vor einem der zahlreichen Nebengebäude stehen drei Männer, trinken Bier und Korn aus der Flasche. Es sind Mieter der Buddhisten, zum Teil wohnen sie schon seit 20 Jahren hier. Gegen die neuen Schlossbewohner habe man nichts, sagen sie, die würden nur ein wenig nerven.
Dass man auch mal sein Auto irgendwo parken kann, um nicht einen Regenwurm eventuell in seiner Behausung zu erdrücken zum Beispiel. Oder wenn man mal Feuer macht, nicht, dass da niemand rüberkommt. Das ist nun mal mit Ofen, das heißt, man verschmutzt die Umwelt.
Schloss Sommerswalde gilt unter Architekten als Besonderheit, wird auch der kleine Reichstag genannt, weil es aussieht wie das Berliner Original. Fassade, Dreiecksgiebel, Seitentürmchen, Auffahrt, nur kleiner. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Schloss und Nebengebäude russische Kommandantur, später bildete die FDJ hier Pionierleiter aus. Ab der Wende stand es 10 Jahre leer, bis im letzten Jahr die Buddhisten einzogen. Jeden Sonntag nach dem Gottesdienst treffen sich die Mitglieder der evangelischen Freikirche Schwante im Laden von Bäcker Penz zum Kaffeetrinken. Helmut Viereck ist Ältester der Freikirche. Als in der Gemeindeversammlung vor einem Jahr entschieden wurde, wer Schloss Sommerswalde kaufen darf, gab es zahlreiche Gegenstimmen. Heftigster Widersacher war Helmut Viereck.
Wir sind der festen Überzeugung, das ist auch keine Frage, das gehört zu unseren Grundrechten, dass jeder denken und glauben kann, was er möchte. Aber mit der gleichen Freiheit, wie das jeder tun kann und glauben kann, der gleichen Freiheit, denke ich, kann auch eine Gemeinde abwägen, wen sie in den Ort haben möchte oder nicht, ohne da auch gleich dafür in Misskredit zu geraten. Ich würde es nicht als eine Bereicherung betrachten, das ist ja vielleicht so ein Gedanke dahinter, je multikultureller sich so ein Ort präsentiert, umso höher ist er anzusiedeln, das sehe ich nicht als eine besondere Attraktion für Schwante an.
Die meisten Bürger haben sich mittlerweile aber an die neuen Schlossbewohner gewöhnt.
Ich kenne das Schloss an sich. Das war 1958, wo damals dann Pionierleiterschule wurde und dann stand das eine ganze Weile leer und jetzt sind die Buddhisten da drin. Ne? Es wird da draus was gemacht, natürlich ja, wunderbar.
Ich habe da mal einen mitgenommen nach Oranienburg, aber kennen tue ich da nicht. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt von der Sekte ist. Von mir aus können sie doch sind, sonst bekommen wir doch alles, ja. Von mir aus können sie da ruhig kommen.
Nonnen und Mönche haben sich beim Kauf von Schloss Sommerswalde verpflichtet, 5 Millionen Mark in die Renovierung zu investieren und 10 Arbeitsplätze zu schaffen. Geplant sind ein alkoholfreies Café, ein Montessori-Kindergarten, Bibliothek, Buchverlag und ein Kinderhospiz. Ehrgeizige Pläne mit kleinen Schönheitsfehlern. Zum einen hat der buddhistische Verein kein Geld, lebt hauptsächlich von Spenden und Kursbeiträgen der Mitglieder. Zum anderen hat von den Schlossbewohnern niemand ein Handwerk gelernt. Die Bauarbeiten gehen extrem langsam voran. Auch müssen laut Vertrag Gebäude und Grundstück für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben, was den Alltag der Bewohner immer wieder stört. An diesem Nachmittag ist ein Urenkel des Schlosserbauers spontan vorbeigekommen, um sich das Haus anzusehen.
Ich heiße nur Stockburger, aber ich bin so ein Nachkomme hier von dem Richard.
Ja, das ist ja schön. Jetzt wollten Sie sich das mal angucken.
Na, wir waren schon öfter mal hier.
Also hier.
Ab und zu, wenn wir hier sind, gucken wir immer mal, was hat sich getan, wie sieht es jetzt aus. Ne?
Mönch Tashi nimmt sich Zeit für den Besucher, obwohl er im Büro anderes zu tun hat. Öffentlichkeitsarbeit ist den Buddhisten wichtig. Als im letzten Jahr der Leiter der Justizvollzugsanstalt Oranienburg um Hilfe bat, sagten Nonnen und Mönche sofort zu. 80% der jugendlichen Straftäter dort werden rückfällig. Bei dieser Zahl gilt es, jede Methode auszuprobieren, dachte sich Anstaltsleiter Vogt und rief im Schloss an. Derzeit ruht die Zusammenarbeit. Im Justizministerium Potsdam waren nicht alle von der Idee begeistert, Buddhisten und jugendliche Straftäter zusammenzubringen.
Es gibt viele Vorurteile und es ist richtig, man kann Vorurteile eigentlich nur
entweder dadurch auflösen, dass man über die Sinnlosigkeit nachdenkt, das kann man innerlich machen, oder durch die direkte Begegnung. Und ich glaube, die direkte Begegnung kann mitunter noch das Heilsamste sein, wenn man eine gewisse Offenheit in sich herstellt.
Im letzten Jahr haben Nonnen und Mönche deshalb einen Tag der offenen Tür veranstaltet, ein buddhistisches Weihnachtsfest mit Nikolaus, zahlreiche Vorträge und Meditationskurse. Irgendwann, so hoffen sie, werden auch die letzten Kritiker verstummen.
Was ist da verkehrt dran, wenn man an seinem Glück arbeitet und das niemand schadet? Wenn Sie glücklich und zufrieden sind, wenn Sie alles vollendet haben und einfach nur noch glücklich und zufrieden sind und keine Probleme haben, dann sind Sie eine Bereicherung für die gesamte Gesellschaft. Weil Sie sind eine der wenigen Personen, die anderen mal keine Probleme gibt, sondern die ihnen was Gutes gibt. Und wer immer mit ihnen in Kontakt kommt, der empfindet Freude und Glück.
Das Kloster der Buddhisten in Schwante in Brandenburg, ein Beitrag von Svenja Pelzel.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen. Und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 242. Wegen des Wettbewerbs bekommt man viele Produkte bei vielen Firmen etwa in der gleichen Qualität und zum gleichen Preis. Wo der Kunde etwas kauft, richtet sich oft nur danach, welchen Eindruck er von der Firma hat. Man möchte sich auf die Firma verlassen können. Wenn den Angestellten und den Arbeitern die Arbeit Freude macht, macht es auch den Kunden Freude, bei dieser Firma etwas zu bestellen. Die meisten Kunden kaufen nicht da, wo sie etwas am billigsten bekommen, sondern erwarten nur einen angemessenen Preis. Aber sie wollen das Gefühl haben, dass man bei der Firma alles für den Kunden tut, was getan werden kann. Der Chef einer Firma braucht vor allem leistungsfähige Mitarbeiter, die auch dazu bereit sind, viel zu leisten. Als Chef muss man Vorbild sein. Man sollte von einem Mitarbeiter nie etwas verlangen, was man nicht auch schon mal selber gemacht hat oder bereit wäre, auch selber genauso zu tun. Es kommt nicht darauf an, ob ein Unternehmen autoritär oder gar diktatorisch geführt wird oder ob der Chef einen liberalen Führungsstil bevorzugt. Es muss nur so sein, dass alle immer wissen, was er will und warum er das will. Ein Chef, der die richtigen Mitarbeiter hat, kann ihnen Vertrauen schenken und sollte das auch tun. Wo man Gleitzeit hat, die Arbeitszeit aber nicht kontrolliert wird, kommt es eher vor, dass jemand mal 1 oder 2 Stunden in der Woche länger arbeitet, als er das eigentlich müsste, weil man es als sehr angenehm empfindet, dass man kommen und gehen kann, wann man will. Aber die richtigen Mitarbeiter zu finden, wird schwierig, wenn das Bildungssystem nicht in Ordnung ist. In Deutschland ermöglicht das duale Bildungssystem eine gute Berufsausbildung für Lehrlinge. Sie werden zu etwa 70% im Betrieb ausgebildet und gehen an etwa 2 Tagen in der Woche zur Berufsschule. Und die deutschen Universitäten haben eine große Tradition. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs kamen die meisten Nobelpreisträger aus Deutschland, 3-mal so viel wie aus den USA. Aber seit 1945 gehen viel mehr Nobelpreise in die USA als nach Deutschland. Im weltweiten Wettbewerb mit Firmen aus anderen Ländern sind auch die sozialen Bedingungen in dem Land, in dem die Firma arbeitet, sehr wichtig. In Ländern, in denen Leistung nicht anerkannt wird, wird auch weniger geleistet. Wer mehr leistet als andere, soll auch mehr verdienen. Aber in Deutschland bekam bis 31. Dezember 2000 bei vielen Einkommenserhöhungen den größten Teil der Staat. Erst zum 1. Januar 2001 wurde die Einkommensteuer für den 9.500 Mark im Monat übersteigenden Teil des Gehalts von 51% auf 48,5% gesenkt. Vielen Arbeitern macht die Arbeit auch keine Freude, wenn sie sehen, dass Arbeitslose fast ebenso viel Geld bekommen. Soziale Sicherheit ist wichtig, aber wenn die Differenz zwischen den unteren Lohngruppen und dem Arbeitslosengeld für manche gerade noch 100 Mark im Monat ausmacht, wollen viele lieber nichts mehr tun. Dazu kommt, dass es für alle Deutschen eine große Belastung ist, dass der Staat sowohl im Osten als auch im Westen seit Jahrzehnten zu viel Geld ausgegeben hat. In der DDR war sich jeder seines Arbeitsplatzes sicher, auch wenn er noch so wenig leistete. Arbeitslosigkeit gab's nicht. Niemand sollte sich Sorgen machen. aber nach der Währungsunion vom 1. Juli 1990 stellte sich heraus, dass die Produktivität in den ostdeutschen Betrieben teilweise um 80% niedriger war als im Westen. Und in Westdeutschland betrugen die Sozialleistungen 1969 25,4% vom Bruttoinlandsprodukt, 1979 jedoch 31,4% und 1999 33,7%. Als Kohl 1982 Bundeskanzler wurde, hatte der Staat 340 Milliarden Mark Schulden. Ohne Einbeziehung der Kosten der Vereinigung mit der DDR haben sich die Staatsschulden in den 16 Jahren, in denen Kohl Bundeskanzler war, verdoppelt. Die gesamte öffentliche Verschuldung beträgt jetzt mehr als 61% des Sozialprodukts eines Jahres. In Japan sind es etwa 117%. In Deutschland hat man deshalb angefangen zu sparen, aber in Japan noch nicht. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 242. Danke.